Also Sie können die E-Mail-Adresse jetzt abschreiben, eigentlich die Folien stehen auch zur Verfügung. Die können Sie runterladen von unserer Homepage. Ich weiß gar nicht, ob ich unsere Homepage auf den Folien drauf ist, dann schreibe ich es nochmal hin. Ja, wie gesagt, auch jederzeit nach Anmeldung können Sie einfach mal kurz anrufen oder E-Mail schicken und können dann einfach eine Sprechstunde, was Übungen angeht, mit ihm vereinbaren. Gut, vielleicht noch ein bisschen eine Übersicht zum Organisatorischen. Die Vorlesung, die kennen Sie, sind ja hierher gefunden. Ein bisschen genauer, wir fangen hier 14.15 Uhr an, bis 16.45 Uhr, machen dazwischen eine 15-minütige Pause, weil so drei Vorlesungsstunden am Stück sind doch etwas heftig. Am Anfang, den Stoff, den wir jetzt am Anfang machen, da wird es vielleicht sogar noch gehen, aber wenn wir ein bisschen kompliziertere Dinge machen, dann ist es einfach zu viel. Deswegen machen wir eine Pause, eine viertelstündige Pause, 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr, können Sie sich einen Kaffee holen oder sonst ein bisschen einfach regenerieren. Die Tutorien, wie gesagt, zweistündig nach Vereinbarung. Ja gut, wir sind hier im Mörsergebäude H1. Termin, wie gesagt, jeden Mittwoch im Sommersemester. Was vielleicht interessieren wird, Richtung Prüfung gedacht, als Studienleistung. Es gibt ja immer Studienleistungen, die Modulprüfung nach Studienleistung ist eine zweistündige Klausur. Die Termine stehen hier schon fest, also der Klausurtermin ist Mittwoch, der 27. Juli. Von 11 Uhr bis 13 Uhr im Hörsaal räumlich 5, also hier so schräg oben. Auch der Termin der Nachklausur steht fest. Der erste Mittwoch, 28. September 2011, auch von 11 bis 13 Uhr, auch im Hörsaal 5. Das ist die Studienleistung. Die Modulprüfung an sich findet mündlich statt. Modulprüfung ist interessant eben für den Bachelor Informatik, Bachelor Bioinformatik, Lehramt L3, die hier drin sitzen. Äquivalent auch, na gut, Vordiplom-Informatik dürften wir eigentlich keinen mehr haben. Also würde ich für sehr unwahrscheinlich halten, wenn wir hier noch jemanden Vordiplom-Informatik hätten. Das wäre doch sehr spät dran, weil der Studiengang läuft schon seit einiger Zeit nicht mehr. Dann wäre wirklich spät dran. Zwischenprüfung Lehramt können wir natürlich haben. Gut, zur Übung ein paar Worte. Die Übungen finden mit Tutoren statt. Üblicherweise versuchen wir nicht mehr als 15 Studenten pro Gruppe unterzubringen. Es könnte aber sein, die Anzahl der Studenten ist dieses Jahr ziemlich hoch, ist sehr hoch. Könnte sein, dass also 25 werden wir auf jeden Fall nicht überschreiten. Wir versuchen es auch bei 15 zu halten. Es werden eine ganze Reihe von Übungen an verschiedenen Wochentagen, verschiedenen Zeiten angeboten. Und Sie können sich über das Web anmelden, und zwar über diesen QSLSV-Server hier. Da ist die Adresse. HTTPS. quizserver.unifrankfurt.de. Dort können Sie sich anmelden. Die Seiten sind offen ab letztem Samstag, also ab dem 9.4. waren die Seiten offen und die sind noch bis zum nächsten Samstag, ich nehme mal bis Mitternacht oder so, noch zugänglich. Wobei der Zeitpunkt der Anmeldung ist nicht entscheidend, also es spielt keine Rolle für Ihre Zuordnung in der Gruppe, ob Sie sich am ersten Tag oder am letzten Tag angeschrieben haben, also die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet nicht. Sie können bei der Gruppenanmeldung einen Erstwunsch, einen Zweitwunsch und einen Drittwunsch äußern, in welche Gruppe Sie möchten. Sie kriegen auch die Gruppenfüllung angezeigt, also Sie kriegen angezeigt, wie voll schon eine Übungsgruppe ist. Es ist auch möglich, im Prinzip zu überbuchen, das heißt die maximale Anzahl zu überschreiten, aber es ist nicht unbedingt sinnvoll. Gut, die Übungsgruppen, zu der Sie dann zugeteilt werden, das ist mit einem gewissen Vorbehalt bedacht, also Verschiebungen sind jederzeit möglich, wenn zum Beispiel irgendwo ein Tutor mal nicht kann, also werden sich kurzfristig Verschiebungen machen, aber das wird in Koordination mit den Mitgliedern der Gruppe durchgeführt, also das sollte kein Problem darstellen, das funktioniert eigentlich auch relativ reibungslos, den Erfahrungen zufolge. Ja, wann geben wir die Verteilung der Gruppen bekannt? Sobald eben Anmeldeschluss ist, also sobald Samstag 16.14. rum ist, wird die Verteilung offiziell im WLW bekannt gegeben. Und die erste Gruppenübung findet dann ab dem Donnerstag, dem 28.04., also nach der nächsten Vorlesung, Kalenderwoche 17, und dann im wöchentlichen Rhythmus letztendlich statt. Übernächste Vorlesung. Das habe ich nochmal ein Zeitschema, genau hier. Dann müssen wir mal sehen, wie das im Prinzip synchronisiert ist, der Ablauf zwischen der Vorlesung und der Übung, wie die ineinander verschachtelt sind, so ein kleines Schema. Also die Abgabe ist immer mittwochs vor der Vorlesung. Das erste Übungsblatt wird am 20.04. ausgegeben. Also wir haben hier jetzt die zweite, also wir sind momentan gerade hier. Das ist die Woche, in der wir gerade sind. Das heißt, nächste Woche, am 20.04. am Mittwoch, wird das erste Übungsblatt ausgegeben. Und zwar vor der Vorlesung im WWW. Sie können sich das erste Übungsblatt runterladen. Dann haben Sie eine Woche Zeit, das Übungsblatt zu bearbeiten. Die Abgabe ist jeweils immer bis Mittwoch, der darauffolgenden Woche, bis 14 Uhr vor der Vorlesung im Briefkasten neben dem Zimmer von Herrn Bauer. Das ist das Zimmer 206. Das heißt, Sie haben eine Woche Zeit. Wenn wir also das erste Übungsblatt am 20.04. ausgeben, mittwochs jeweils, dann müssen Sie dieses Übungsblatt spätestens am 27.04. vor 14 Uhr dort in den Briefkasten geschmissen haben mit Ihren Lösungen. Jedes Blatt sollten Sie bitte Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und die Gruppennummer draufschreiben, damit wir das zuordnen können. Auf so einem Übungsblatt finden Sie eine ganze Reihe von Aufgaben. Einige davon sind einfach nur zur Übung für Sie ungewertet. Einige Aufgaben werden gewertet. Diese Aufgaben, die gewertet werden, sind mit dem Buchstaben K gekennzeichnet. Diese nämlich, die Wertung ist klausurrelevant, das kann für die Klausur benutzt werden. Wir vergeben 10 Punkte pro Übungsblatt. Das heißt, von den Aufgaben im Übungsblatt, nehmen wir beispielsweise an, es sind 6 Aufgaben für Übungsblatt, nur ein Beispiel, dann haben wir 1 oder 2 davon, die wir kennzeichnen, die als bewertete Aufgaben gelten. Und diese beiden bewerteten Aufgaben zusammen geben immer 10 Punkte. Das heißt, Sie können pro Übungsblatt 10 Punkte bekommen. Da wir, wenn unser Terminplan sich nicht zu sehr verschiebt, und das hoffe ich mal nicht, manchmal weiß man nie, wie die Feiertage liegen, aber wenn er sich nicht zu sehr verschiebt, dann werden wir voraussichtlich 10 Aufgabenblätter im Lauf dieser Vorlesung vergeben. Das heißt, Sie können maximal 100 Punkte im Tutorium sozusagen durch Übungsblätter gewinnen zunächst mal. Die Korrektur der Aufgabenblätter erfolgt dann nach der Behandlung der Aufgaben im Tutorium. Das heißt, wir haben immer sowohl das Schema, hier nochmal ein Beispiel, also so eine Art Pipeline-Schema. Im Prinzip des Pipelinings werden Sie in der Vorlesung auch noch ein bisschen genauer kennenlernen, wie das bei Rechnern funktioniert. Hier ist das Pipelining der Übungsblätter. Ausgabe erstes Übungsblatt, also am 20.04. Das heißt, Sie müssen vor 14 Uhr am 27.04. das erste Übungsblatt abgegeben haben. Sie kriegen am 27.04. auch das zweite Übungsblatt. Das heißt, am 4.05. ist dann der Abgabetermin für das zweite Übungsblatt und Sie kriegen das dritte Übungsblatt und so weiter. Gut, wie geht die Wertung der Übungsblätter in die Klausur ein? Wir haben uns entschlossen, hier ein Bonussystem einzuführen. Das hat sich nämlich erfahrungsmäßig gezeigt, dass das sehr, sehr positiv ist. Das heißt, Sie können durch korrekte Bearbeitung der Übungsblätter, also der bewerteten Aufgaben, können Sie Bonuspunkte für die Klausur sammeln. Das System hat sich in mehrerlei Hinsicht bewährt. Zum einen zeigt sich ganz deutlich, wenn man eine Statistik macht, wer war aktiv an den Übungen beteiligt und wer hat die Klausur bestanden und wer ist durchgefallen in der Klausur, dann zeigt sich relativ deutlicher Zusammenhang, dass bei den Leuten, die aktiv an den Übungen mitgemacht haben, die Durchfallquote der Klausur erheblichst geringer ist, als bei Leuten, die nicht bei den Übungen mitgemacht haben. Zum anderen kriegen Sie natürlich auch eine Selbstkontrolle und Sie bekommen letztendlich auch ein bisschen praktischer Umgang mit dem Stoff. Eine weitere sehr wichtige Erfahrung ist, man hat einen Stoff nicht wirklich verstanden, bis man nicht in der Lage ist, Aufgaben dazu zu lösen. Zeigt die eigene Erfahrung, ist auch mir in meinem Studium so gegangen. Klassisches Beispiel finde ich die Mathematik. Wir haben irgendein Konzept in der Mathematik gezeigt bekommen, denkt, naja gut, hat man eigentlich irgendwo verstanden, sieht ganz okay aus. Und dann kriegt man die erste Aufgabe vorgesetzt und denkt nur, hä, wie? Ist hier ähnlich, das heißt also, zwischen dem wirklichen Verstehen eines Stoffs und dem wirklichen Anwenden können, da ist noch ein Schritt zu tun und das kann man eben auch eigentlich nur durch die Übungen erlangen. Gut, wie führen wir diese Bonusregelung durch? Sie können 10% der Klausurpunkte, maximal 10%, können Sie als Bonuspunkte sozusagen in die Klausur mitnehmen, wobei wir eine anteilige Anrechnung in 0,5 Punkten Schritten machen. Also einfach um ein Beispiel zu machen, nehmen wir beispielsweise an, Sie hätten jetzt 67 Punkte von den möglichen 100 Punkten erreicht, dann können Sie sozusagen statt 10%, also wenn Sie 100 Punkte erreicht hätten, würden Ihnen 10% anerkannt werden. Da Sie 67 Punkte erreicht haben, werden Ihnen 6,7% der Klausurpunkte als Bonus anerkannt. Wenn also die Klausur 100 Punkte zu erreichen wären, dann werden Ihnen gerundet, also 6,7 wäre der Prellewert, gerundet auf 0,5 verschrieben, also würden Sie 6,5 Bonuspunkte in der Klausur bekommen. Das heißt, Sie könnten bei einer Klausur von 100 Punkten, können Sie maximal 10 Bonuspunkte durch die Übungen bekommen, was ein recht erheblicher Anteil ist. Damit können Sie sich einen guten Schritt verbessern. Gut, Studienleistung, der Leistungsschein ist wie gesagt die zweistündige Klausur. Termin hatte ich schon bekannt gegeben. Hier steht er nochmal, 27.07.2011. Ich hoffe, er ist konsistent in den vorgehenden Folien. Ist er konsistent? Ja, ist konsistent. 27.07.2011, Hörsaal 5, Räumlich 5, 11 bis 13 Uhr. Anmeldung müssen Sie sich, spätestens 3 Wochen vorher können Sie wieder über das WWW, über diesen HIS-Server entsprechend machen. Gut, das ist die Studienleistung. Dann gibt es natürlich noch die Modulprüfung, zumindest für die den Bachelor hier studieren, was die meisten vermutlich mal sein werden. Modulabschlussprüfung ist sozusagen über das ganze Modul. Das Modul ist in Verbindung mit der zweiten Vorlesung, die hieß bis dieses Semester noch EDGI, elektrotechnische Grundlagen der Informatik oder so ähnlich. Die ist mittlerweile umbenannt in HWR 2. Diese Vorlesung befasst sozusagen mit den sehr elektrotechnischen Grundlagen, die macht der Herr Hedrich. Die Dauer dieser Prüfung, das ist eine gemeinsame Prüfung, also wird Stoff von der Vorlesung wie auch Stoff von der EDGI, respektive HWR 2 Vorlesung geprüft. Ist eine mündliche Prüfung im Rahmen von 20 bis 40 Minuten und als Zulassung für diese Prüfung brauchen Sie eine Studienleistung, entweder also die Klausur hier oder die Klausur aus EDGI respektive HWR 2. Für die mündliche Prüfung gibt es momentan 3 mögliche Prüfer. Das ist der Herr Hedrich, den ich schon erwähnt hatte, der Herr Messer, der momentan aber in Schweden weilt, im Auslandssemester, und ich selber. Gut, fürs Diplom Informatik, wie gesagt, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass hier noch ein, ist hier ein Diplom Informatiker? Ne, also vergessen Sie, das brauche ich gar nichts drüber zu erzählen. Bachelor Bioinformatik haben wir eine mündliche Vordiplomsprüfung in Verbindung mit PE1 und dem Programmierpraktikum. Gut, bei Fragen, Problemen, eben nochmal E-Mail-Adresse von Herrn Bauer hier, mbauer@es.cf.uni-frankfurt.de und Sie können im Prinzip unter einfachste Methode, an unsere Website zu kommen und die Vorlesungsfolien runterzuladen, ist, Sie gehen hier auf die Informatik-Hauptseite des Instituts für Informatik, gehen dort auf die eingebetteten Systeme, Lehrer und dann gehen Sie einfach weiter. Ich glaube, ich schreibe Ihnen gar keine direkte Adresse hin. Wie gesagt, wenn Sie die Informatik-Seite hier im Institut für Informatik finden, die können Sie über die Hauptseite der Uni zum Beispiel finden, dann auf den Lehrstuhl eingebettete Systeme gehen, dann finden Sie sehr schnell zu der Seite, wo Sie die Vorlesungsfolien runterladen können. Wie gesagt, wir bieten als Skript den Foliensatz an, also alles, was hier an Folien erscheint, können Sie entsprechend runterladen. Die Folien sind deshalb teilweise auch mit etwas Text versehen, damit eben auch das Skript funktionieren kann. Sie können eben da eine PDF-Version runterladen, die können Sie ausdrucken. Wir werden immer sozusagen Schritt halten mit der Vorlesung, werden wir die Folien veröffentlichen. Grundsätzlich sind die Folien zunächst mal, Folien in Kombination mit der Vorlesung ist sicher ausreichend, um die Prüfung erfolgreich absolvieren zu können. Allerdings schadet es nichts, sich vielleicht auch mal ein paar Bücher reinzugucken. Ich habe am Ende noch eine kleine Literaturliste. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt nötig, aber es ist zum Selbststudium, zur Vertiefung sicher nicht unbedingt das Schlechteste, da auch nochmal einen Blick reinzuwerfen. Es bereitet Sie im Prinzip auch auf spätere Semester, höhere Semester vor, wo Sie vielleicht noch stärker dann auf Selbststudium auch angewiesen sind, einfach mal sich mal eigenes Wissen zu beschaffen. Ich habe noch eine Literaturliste im Anhang. Außerdem werden wir, wenn wir uns mit Sampler-Programmierung, die auch uns etwas befassen wird, weil wir betrachten ja die Hardware-Strukturen hier und Hardware-nah heißt im Prinzip auch, wie programmiert wird in Hardware-nah. Das heißt, wir werden uns ein bisschen mit Assembler hier befassen. war mit einem Assembler des 68000er Prozessors und eine 68000er Assembler Kurzeinführung wird auch zur Verfügung gestellt von uns, sodass Sie in diesen Assembler Code da reinkommen können. Gut, wie besprochen, hier so ein bisschen eine Literaturliste, die können Sie entsprechend dann selber mal nachlesen, also ein relativ klassisches Werk, Technik Informatik von Becker, Drexler, Molitor, 2005. Allgemein eben das Themenfeld der Technik Informatik, das Themenfeld einfach weiter aufspannt. Wenn es speziell um digitale Schaltungen geht, also so die eher untere Ebene, Gatter, Flipflops und so, dann ist das Buch Synthese und Analyse digitaler Schaltungen und Scabatta nicht schlecht, von 1996, ist zwar schon etwas älter, aber auf der untersten Ebene, also wenn ich jetzt einfach Gatter, es gab 1995, 1996 gab es unten nicht NAND-NOR-Gatter und die gibt es heute immer noch, also das passt im Prinzip schon. Das Buch Schaltsysteme von Wuttke, Henke von 2003 ist auch zu empfehlen. Oder wenn es speziell um Logikdesign geht, Contemporary Logic Design, ein englischsprachiges Buch, auch nicht schlecht, mal eine gute Übung, mal sich in englischsprachige Literatur einzulesen. Das wird Sie in einem Studium sicher noch öfters begeben, weil wir haben zum Beispiel auch hier Vorlesungen, die in englischer Sprache angeboten werden. Wenn es eher um so ein bisschen höhere Architektur geht, ein Buch, das ich selber mit einem Kollegen Ungarn in Augsburg geschrieben habe, Mikrocontroller und Mikroprozessoren, dritte Auflage aus dem Jahr 2010, also sehr aktuell. Hier noch ein paar weitere Bücher, Logischer Entwurf digitale Systeme, Liebig-Thome von 1996, Technik Informatik 1, ein relativ älteres Buch, Grundlagen der digitalen Elektronik, also Springauflage von 92, 93. Wir werden in der Vorlesung uns auch kurz mit der Hardware-Beschreibungssprache VHDL beschäftigen. Also VHDL ist im Prinzip so eine Art Programmiersprache für Hardware, kann man sagen. Dafür gibt es eine VHDL-Kurzbeschreibung von der Uni Hamburg. Klassisches Werk Computerarchitektur von Tannenbaum Goodman ist sicher auch zu empfehlen. Und nochmal wieder Richtung VLSI, Praktikum des modernen VLSI-Entwurfs, wo auch mein Kollege Klaus Waldschmidt eben dran mitgearbeitet hat. Wäre auch noch so mal ein Auszug aus einer Literaturliste, in die Sie mal reingucken können. Sie finden die Bücher hier in der Bibliothek, also sollte kein Problem sein, die auszuleihen. Und ja, wie gesagt, sich da entsprechend noch ein Zusatzwissen zu beschaffen. Sie können auch jederzeit natürlich mich fragen oder Sie können den Herrn Bauer fragen. Sie können auch hier in der Vorlesung Fragen stellen. Also ich meine, wir sind zwar eine relativ große Gruppe hier schon, aber ich habe nichts dagegen. Ich befürworte sogar, wenn in der Vorlesung Fragen gestellt werden, beantworte ich gerne. Gut, ja, das war sozusagen Organisatorisches. Gibt es noch Fragen hierzu zunächst mal? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann können wir zum nächsten Schritt kommen. Ja. Es ist dasselbe. Lehramt stand, glaube ich, drauf. Ich hatte auf Folie. Hatte ich nicht Lehramt auf der Folie? Vielleicht auf der einen Folie vergessen. Auf der einen Folie hatte ich auf jeden Fall Lehramt. Keine Sorge, Sie werden in der Lage sein, die Abschlussprüfung durchzuführen. Wir werden Ihnen die Chance bieten. Gut, ja, das war also sozusagen das Organisatorische. Fangen wir mal mit Fachlichem an. Und zwar zunächst mal mit einer Einleitung. Bevor wir also sozusagen in Medias Res springen und uns vertieft mit Hardware, Technik, Informatik auseinandersetzen, Hardware und Rechner, sehen wir erstmal vielleicht so ein bisschen eine Motivation, ein bisschen ein geschichtlicher Abriss des Ganzen auch, um mal einen schönen Einstieg zu finden. Gut, Frage vielleicht, Motivation, warum befassen wir uns mit technischer Informatik? Warum sollten Sie sich ein bisschen mit technischer Informatik befassen? Ich kenne das, also viele Informatiker haben so ein bisschen eine, würde ich sagen, Aversion, aber so eine leichte Abneigung gegen da Hardware da tief unten. Ich befasse mich doch lieber so mit den höheren Ebenen. So mindestens mal irgendwas objektorientiertes so als unterste Ebene und tiefer ist irgendwo, soll irgendjemand anders machen. Es ist allerdings so, es gibt sicher ein paar Gründe, warum das nicht so sein sollte, warum es durchaus interessant sein kann, sich mit der Hardware, mit den tieferen Ebenen, Assembler bis hin zur Hardware runter zu beschäftigen. Mehrere Gründe. Einer ist zum Beispiel der, dass die Rechner heute nicht unbedingt mehr so die Rechner sind, die sie vor 10, 20 Jahren waren, so große Rechner oder auch selbst Personal Computer, sondern dass man im Bereich der eingebetteten Systeme, das eben auch mein Lehrstuhl für steht, dass wir im Prinzip Rechner eigentlich fast überall haben. Also beispielsweise eben in einem Staubsauger, im Fernseher, im Auto, im Flugzeug, in Satelliten. Das heißt also, die Rechner sind eigentlich nicht mehr nur so einfach als klar als Rechner zu erkennen, sondern die Rechner werden auch sehr, sehr häufig benutzt, um irgendwelche anderen Geräte zu steuern. Nehmen wir beispielsweise an Ihre Kaffeemaschine zu Hause. Wenn Sie ein bisschen bessere Kaffeemaschine haben, steckt da auch ein kleiner Rechner drin, der die Kaffeemaschine steuert. Und diese eingebetteten Systeme, der Markt für eingebettete Systeme ist ein großer, sehr großer Markt. Es werden etwa 10 bis 100 Mal mehr Prozessoren für eingebettete Systeme verkauft, als Prozessoren hier für solche Desktop-Systeme. Dementsprechend auch zum Beispiel der Softwareentwicklungsmarkt für eingebettete Systeme ist drastisch um ein Vielfaches höher als der Softwareentwicklungsmarkt für irgendwelche Desktop- oder Anwender-PCs. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht wenige von Ihnen später im Bereich eingebettete Systeme arbeiten werden, gar nicht gering. Insofern sollte man sich vielleicht ein bisschen auch mit den unteren Ebenen auskennen, weil gerade bei eingebetteten Systemen, bei den kleinen Systemen, ist es wichtig, dass man hardware-nah arbeitet. Ich habe später noch ein paar Folien dazu, aber ich denke, es ist offensichtlich, dass man natürlich, wenn ich jetzt mal den industriellen Aspekt da hervorhebe, dass die Industrie natürlich so wenig wie möglich Geld ausgeben möchte. Das heißt also, der entsprechende Rechner, der in der Kaffeemaschine drinsteckt, das wird kein iCore irgendwas i7 oder i5 sein, sondern es wird irgendein kleiner Prozessor sein, der gerade gut genug ist, um die Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, Sie müssen da sparsam mit Ressourcen umgehen und Sie müssen letztendlich Ihre Umgebung kennen. Sie können das Programm nicht einfach so schreiben, als wenn Sie jetzt auf einem normalen Desktop wären, sondern Sie müssen schon wissen, was Ihre Hardware überhaupt leistet. Anders können Sie das gar nicht programmieren. Insofern, aus dem Grund müssen Sie natürlich ein bisschen wissen, wie die Hardware aussieht. Des Weiteren ist natürlich so, dass unsere Rechner heute nicht mehr allein stehen, sondern die sind weltweit vernetzt. Es gibt ganz unterschiedliche Rechner, das ist völlig heterogen. Wir haben also von solchen, ich habe den Foliensatz gewechselt, dann vergisst er immer, dass ich einen Stift drin hatte. Von Notebooks über normale Desktop-PCs, Server, Handheld-Geräte, Serverfarmen etc. Alles ist miteinander verbunden. Es ist also ein heterogenes Gemisch, unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, unterschiedliche Schnittstellen. Auch das kann man im Prinzip nur richtig verstehen, wenn man zumindest etwas Ahnung hat, wie die Hardware drunter aussieht, wie also die unterste Ebene aussieht. Deswegen auch hier eine relativ starke Motivation, sich mal klar zu machen, wie eigentlich so ein Rechner wirklich in den untersten Ebenen funktioniert. Gut, um das also um die Vorlesung hier noch ein bisschen besser einzuordnen, habe ich hier mal so einen kleinen Überblick gemacht, so eine Schachtelung. Wenn wir mal anfangen, der äußerste Kasten sind die Rechensysteme, also alles, was irgendwo rechnen kann. Dann sind die eingebetteten Systeme und eingebettete Systeme sind eben all diese Rechner, die jetzt irgendwo in dem technischen Umfeld agieren, sind eine Untermenge davon. Also jedes eingebettete System ist natürlich ein Rechensystem, wobei nicht jedes Rechensystem ein eingebettetes System ist. Deswegen ganz klare Untermenge. Bei den eingebetteten Systemen kann ich jetzt eine weitere Untermenge noch erscheinen, die heterogenen Systeme. Also heterogene Systeme heißt in dem Fall anders als auf so einem Desktop hier oder diesem Notebook, wo ich jetzt zum Beispiel hier einen 4-Core-Prozessor drauf habe, mit 4 identischen Cores, das ist homogen, jeder Prozessor kann jetzt der gleiche, heißt, sind bei eingebetteten Systemen meistens Heterogenität. Das heißt also, ich habe durchaus auch mehrere Prozessoren, aber keine gleichen Prozessoren, die sind unterschiedlich. Nennen Sie beispielsweise ein Mobiltelefon, da haben Sie zum Beispiel schon irgendwo in der Regel einen kleinen Mikroprozessor für die Bedieneroberfläche und Sie haben einen Signalprozessor für die Signalverarbeitung, sind zwei unterschiedliche Prozessoren, die schon drin haben, unterschiedliche Typs. Auch die Schnittstellen sind völlig heterogen. Hier bei so einem Notebook, was haben Sie da an Schnittstellen? Na gut, Sie haben hier so eine Bildschirmschnittstelle, Sie haben eine USB-Schnittstelle. Ja, und damit endet es eigentlich fast auch schon, okay, das ist das Display selber hier. Und die Tastatur. In einem eingebetteten System haben Sie teilweise hunderte bis tausende verschiedenster Schnittstellen. Also stellen Sie sich nur mal vor, ein eingebettetes System kann auch ein System zur Steuerung von einer Fabrikanlage sein, wo irgendwelche Gegenstände gefertigt werden. Stellen Sie sich so eine Fabrikanlage, so eine Förderanlage vor, wo jetzt eben 100 Arbeitsplätze sind, wo irgendwas mit der Rechnung zusammengebaut werden, dann ist an jedem von den Arbeitsplätzen sind garantiert mehrere Lichtschranken, um zu sagen, okay, da arbeitet jetzt einer und da steht schon ein Rechner, der zusammengebaut wird oder da ist frei. Die müssen sie alle irgendwo von der Steuerung müssen die beobachtet werden. Das heißt, sie haben hier hunderte bis tausende Eingangs- und Ausgangssignale, verschiedenste Art, digitale Signale, analoge Signale. Die Daten werden parallel übertragen, sie werden seriell übertragen, alles, was sie finden können. Das heißt, diese Systeme sind hochgradig heterogen. Des Weiteren ist es im eingebetteten Bereich so, dass sie dort in der Regel keine Standard-Hardware einsetzen, also eben aus Kostengründen nicht so einen fertigen Rechner, sondern sie werden zugeschnittene Hardware einsetzen. Und das heißt, sie müssen sozusagen, wenn sie ein eingebettetes System entwerfen, müssen sie sowohl die Hardware entwerfen wie auch die Software. Jetzt können Sie das natürlich auf die klassische Variante machen. Wir entwerfen zuerst die Hardware. Wenn die Hardware fertig und getestet ist, dann entwerfen wir die Software und schauen, ob die Software auf der Hardware läuft. Das birgt natürlich ein paar Probleme. Das erste Problem ist natürlich dieses, dass unter Umständen sich vielleicht herausstellt, wenn Sie die Software entwerfen, dass die Hardware nicht ausreichend ist für das, was Sie brauchen oder umgekehrt. Und noch viel schlimmer ist natürlich, dass Sie jetzt so einen sequenziellen Prozess haben. Sie können sozusagen bei dem klassischen nicht großartig mit der Software anfangen, bevor die Hardware nicht fertig ist. Zumindest bevor die Schnittstellen alles definiert sind, dann können Sie vielleicht einen Simulator noch schreiben, aber das Ganze ist ein Nacheinanderprozess. Und was man in der Industrie nicht hat, ist Zeit. Der Time to Market, also wie schnell komme ich mit meinem Produkt an den Markt, ist ein sehr kritischer Faktor. Das heißt, man möchte eigentlich Hardware und Software parallel entwickeln. Das ist, was man im Schlagwort Hardware-Software-Co-Design entsteht. Man entwickelt das gemeinsam. Das geht sogar so weit, dass ich einfach nur bestimmte Komponenten entwickle und dann sozusagen erst später entscheide, wird diese Komponente in Hardware oder Software abgebildet. Das kann auch von ganz unterschiedlichen Anforderungen abhängen. Zum Beispiel, ob ich irgendeine Aufgabe sehr schnell durchführen muss, dann werde ich sie vielleicht in Hardware realisieren. Wenn es aber mir die Geschwindigkeit oder wie schnell ich die Komponente laufen muss, relativ egal ist und auf die Kosten ankommt, dann werde ich die Komponente in Software abbilden. Ja, nennen Sie zum Beispiel an, Sie müssen irgendwo eine Fourier-Transformation für die Signalverarbeitung durchführen, dann können Sie die Fourier-Transformation in Software durch ein Programm realisieren, aber Sie können auch eine spezielle Hardware dafür entwickeln, die das Ganze viel, viel schneller durchführt oder Bilderkennung. Bilderkennung können Sie rein in Software machen, Sie können aber auch Hardware-Komponenten für schnelle Bilderkennung benutzen. Und sozusagen die Entscheidung, ob Sie jetzt eine bestimmte Komponente, wie Sie bestimmte Komponente realisieren, ob Sie jetzt als Software realisieren oder als Hardware-Komponente, das wird beim Hardware-Software-Co-Design eher zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Am Anfang wird sozusagen die Komponente spezifiziert, es wird festgelegt, was für Eigenschaften sie hat, sie wird letztendlich modelliert und dann erst kommt die Entscheidung, Hardware oder Software. Das führt uns dann zum nächsten Schritt. Drunter, um sowas machen zu können, brauche ich eine gewisse Entwurfsmethodik, Synthese. Wie baue ich denn überhaupt Hard- und Software? Ich meine, okay, wie entwickle ich Software? Da sollten zumindest einige von Ihnen, hoffentlich nur wenige, schon mal ein bisschen in Kontakt gekommen sein, dass sie mir mal ein paar Programme geschrieben haben. Für die meisten von Ihnen wird es vermutlich zutreffen. Für eine Hardware-Synthese, nehme ich mal stark an, dürfte die Erfahrung eher gering sein. Das machen eher wenige. Gut, und damit sind wir im Prinzip jetzt bei den beiden Vorlesungen, die hier im Studium, zumindest im Grundstudium, das Ganze hier abdecken. Dann haben wir einmal die HWR, oder wie sie jetzt heißt, HWR 1 auch. Das ist die Vorlesung, die Sie sitzen hier. Die sich eben damit mit zwei Themen befassen wir uns hier. Wir fangen zunächst an mit der Rechnerarchitektur und Rechnerorganisation. Wir wollen hier so einen Top-Down-Ansatz. Also wir fangen erst mit Rechnerarchitektur, Rechnerorganisation an. Indem wir Ihnen zumindest mal so grob zeigen, wie heutige Rechner aufgebaut sind. Davor gibt es, wenn Sie das interessiert, später auch noch Vertiefungsvorlesungen, wie zum Beispiel Computer Architecture, Hochleistungsrechnen etc. Aber hier legen wir mal die Grundlage und dann im Top-Down-Ansatz gucken wir tiefer rein und schauen, okay, wie sind überhaupt digitale Systeme aufgebaut und wie kann ich digitale Systeme logisch entwerfen. Und in diesem Top-Down-Gedanken als zweite Vorlesung, das ist dann die, was früher EDGI war, was jetzt, glaube ich, seit diesem Semester offiziell HWR 2 heißt. Ja, weil es ist noch, das heißt eigentlich offiziell erst ab nächsten Semester HWR 2, wenn mich nicht alles täuscht, weil dann die neue Bachelor-Ordnung eigentlich erst offiziell in Kraft tritt. Da wir aber jetzt hier ja diesem Semester erstmals auch im Sommersemester Studienanfänger in die Informatik zulassen, arbeiten die praktisch mit Ausnahmegenehmigung auch schon nach der neuen Bachelor-Ordnung. Und Deswegen, glaube ich, die neue Namensgebung, also nach der alten Ordnung heißt das Ding EDGI, elektrische Grundlagen der Informatik. Nach der neuen heißt es HWR2 und dort wird mal ein bisschen runtergeschaut, bis auf die Transistorebene runter. Widerstände, Netzwerke. Ich glaube, 4-Volt-Theorie ist gerade nicht mehr drin. Gut, ja, wie gesagt, das ist also sozusagen die technische Informatik im Großen und letztendlich, welchen Teil diese Vorlesung hier abdecken davon. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Stichwort hier sozusagen Einleitung als motivierende Einleitung bringen, das ich bisher nicht gebraucht habe, aber also implizit habe ich es eigentlich schon gebraucht. Ich hatte am Anfang gesagt, dass heute ja gar nicht mehr so ohne weiteres zu erkennen ist, wo überall ein Rechner drin steckt. Also ich meine, okay, an den meisten Geräten, die irgendwo ein paar Tasten, Tastaturen, irgendwo eine Anzeige haben, da ist es, kann man es relativ erwarten, dass da noch vielleicht ein Rechner drin steckt. Aber es gibt mittlerweile auch Geräte in Ihrer Umgebung, zum Beispiel ein Kühlschrank oder sowas, der hat im Prinzip auch einen Rechner drin, der hat vielleicht kein Display. Dadurch, dass unsere Rechner auch immer kleiner werden, immer leistungsfähiger und immer mehr, fangen die an, einfach um uns zu umgeben. Das heißt also, gerade in dem eingebetteten Bereich haben wir eigentlich in fast allen Geräten mittlerweile irgendwo Rechenleistung. Und das ist etwas, was man unter dem Begriff Ubiquitous Computing oder Ambient Intelligence, manchmal auch Pervasive Computing, auseinandersetzt. Also Ubiquitous Computing heißt im Prinzip auch allgegenwärtiges Rechnen. Das heißt also, überall, wo wir uns umschauen, überall sind Rechner verborgen, auch in Teilen, von denen wir es vielleicht gar nicht erwarten. Wir merken es vielleicht nur daran, dass die Dinger sich plötzlich auch so negativ verhalten wie Rechner, das heißt manchmal abstürzen. Ambient Intelligence, im Prinzip auch sozusagen eine allgegenwärtige, uns umgebende Intelligenz oder Pervasive Computing, durchdringendes Rechnen, das also auch zum Beispiel vielleicht so weit geht, ich habe nachher ein Beispiel, dass Rechner in Kleidung verborgen sind. Das heißt, es stellt sich im Prinzip die Frage, wenn ich hier ein Auto oder einen Kühlschrank oder ein Mobiltelefon habe, eigentlich sind das auch Computer, zumindest sind Rechner drin. Das heißt, wir können eine ganze Reihe im täglichen Leben und an vielen Stellen können wir Computer entdecken, also in der, was man üblicherweise als braune Ware bezeichnet, also Unterhaltungsindustrie, Stereoanlage, Audio, MP3-Player, Handy, Fernseher, Festplattenrekorder, was auch immer, da sind Rechner drin, da ist in der Regel sogar nicht nur einer drin, sondern mittlerweile mehrere Rechner. Auch in der weißen Ware, also was man im Haushalt sieht, also Herd, Kühlschrank, Spülmaschine, Waschmaschine, bis hin zum Netzwerk im Haus. Auch dort haben wir überall Rechner. Oder, na gut, wenn Sie heute ein Auto hernehmen, ein Mittelklasse-Kraftfahrzeug, also irgendwas Mittelklasse-mäßiges, werden Sie etwa 30 bis 40 Rechner in einem Mittelklasse-Fahrzeug heute finden, die dort verteilt ihre Arbeit tun. Sie haben dort Rechner in der Motorregelung. Sie haben Rechner, die dafür sorgen, dass ABS-Bremskontrolle funktioniert, Stabilitätsprogramm ESP. Sie haben in der Regel mehr Rechner im Infotainment-Bereich, also alles, was da Radio, Navigationssystem etc. angeht. Sie haben Rechner, die dafür zuständig sind, dass die Fenster auf und zu gehen bei den Fensterhebern, Schiebedach etc. Der Einklemmschutz bei Fenstern, die Komfortfunktion, wenn Sie einfach länger auf Ihre Fernbedienung drücken, dass dann alle Fenster zugehen, aber wenn einer die Hand dazwischen hat, dass eben nicht zugehen. Oder auch so nette Dinge wie in einigen Fahrzeugen, das ist, dass eben besonders gute Windisolierung dadurch zustande kommt, dass sich die Scheibe unter die Karosserie verschanzt. Das heißt, in dem Moment, wo Sie den Türgriff ziehen, geht die Scheibe kurz runter, dann können Sie die Tür aufmachen, dann geht die Scheibe wieder hoch. In dem Moment, wenn Sie die Tür zuschlagen, wird automatisch erkennt über einen Sensor in der Tür, erkennt der Rechner, der dafür zuständig ist, dass die Tür zum Zugehen ist, senkt die Scheibe um einen halben Zentimeter ab, die Tür geht zu und die Scheibe geht wieder hoch. Das sind im Prinzip letztendlich alles Rechner. Also ein heutiges Fahrzeug, wie gesagt, mindestens 30 Prozessoren, Mittelklasse, Oberklasse, geht es eher an die 70, 80, kann sogar 100 Prozessoren erreichen. Des Weiteren auch die Verbindungsnetzwerke werden komplizierter. Früher hatten wir riesige Kabelbäume, allein ein Kabelbau in einem Mittelklassefahrzeug kann locker mal 20 Kilo wegen. Da werden eben intelligente Kommunikationsmechanismen, Busse etc. heute eingesetzt. Das heißt, das sind im Prinzip alles Rechner. Und das sind eingebettete Systeme, das heißt, es sind keine 0-15 Rechner, sondern das sind Rechner, wenn man mit denen umgehen möchte, wenn man dort in der Entwicklung tätig sein möchte, dann muss man, selbst wenn man nur die Software für die Rechner macht, oder das heißt, wenn man die Software für die Rechner macht, muss man im Prinzip von der Hardware eine Ahnung haben, anders geht es nicht. Gut, und diese ubiquitären Systeme, die bezeichnet man im Prinzip auch sozusagen als die dritte Ära der Rechnernutzung. Wenn wir mal anfangen, die erste Ära der Rechnernutzung, das war die Ära der Großrechner. Das heißt, ein Rechner, viele Nutzer. Und es gibt den legendären Ausspruch vom Herrn Watson von IBM, den er irgendwann, ich glaube Mitte der 60er Jahre, getätigt hat, wo er gemeint hat, er sieht keinen Markt dafür, dass es möglich wäre, mehr als 3 bis 4 Rechner auf der Welt zu haben. Das ist ein recht bekannter Ausspruch von einer grandiosen Fehleinschätzung. Das ist im Prinzip sozusagen die Ära der Großrechner. Ein Rechner, sehr, sehr viele Nutzer. Die zweite Ära ist dann die Ära der passenden Computer. So im Prinzip beginnt mit den 80er Jahren. Ein Rechner, ein Nutzer. Und heute leben wir im Prinzip im Zeitalter der ubiquitären Systeme. Das heißt also, ein Nutzer ist von vielen, vielen Rechnern umgeben. Tja, allein ich habe hier meine Uhr, da ist ein kleiner Rechner drin, mein Mobiltelefon ist ein Rechner drin, da ist der Rechner. In diesem kleinen Teil hat es garantiert auch einen kleinen Rechner, das ist ein digitales Display, da ist ein kleiner Rechner drin, ganz sicher. Was in dem Pult hier noch im Rechner steckt, weiß ich nicht. Gut, die Tafel ist relativ alt, die geht vielleicht ohne Rechner. Gut, diese ubiquitären Systeme, die haben ein paar besondere Merkmale, die nicht ganz uninteressant sind. Zunächst mal sind ubiquitäre Systeme eingebettete Systeme. Das ist im Prinzip eine Erweiterung, die können ein bisschen mehr als einfache eingebettete Systeme. Also alle Systeme, die irgendwo in technische Systeme eingebettet sind, also in der Waschmaschine, im Fahrkartenautomat, ABS im Auto etc. Zweites Merkmal, sie sind überall in hoher Zahl vorhanden, also diese Allgegenwart. Das heißt, überall wo ich bin, bin ich von Rechnern umgeben. Ubiquitäre Systeme nutzen in der Regel weitgehend drahtlose Vernetzung, also Handytechnologien, Bluetooth, Infrarot, FunkLAN, da eben ubiquitäre Systeme per se mobil sind. Wenn Rechner in großer Vielzahl vorhanden sind, zum Beispiel in meiner Kleidung, im Fahrzeug etc., dann sind die mobil. Das heißt, kabelgebundene Kommunikation ist eher die Nebensache, aber wir werden eher drahtlos verbunden sein. Und eine ganz wichtige Sache, und die unterscheidet sie wesentlich von klassischen eingebetteten Systemen, sie nutzen Umgebungswissen oder sie sind, wenn man sagt, kontextsensitiv. Das heißt, ubiquitäre Systeme versuchen, sich auf den Menschen als Nutzer einzustellen. Das ist im Prinzip die Idee dahinter. Ich will mal ein paar Beispiele zu machen. Beispiel 1, gehen wir hier zum Beispiel auf den Fahrkartenautomaten. Der Fahrkartenautomat ist ein eingebettetes System, klassisch. Wenn Sie heute an den Fahrkartenautomaten rangehen, dann finden Sie in der Regel ein Touchscreen vor sich. Wenn Sie Glück haben, funktioniert er auch. Und dann können Sie dort eben eingeben, wo Sie hinwollen, um eine Fahrkarte zu erwerben. Das kann ein ziemlich umfangreicher Prozess sein, bis Sie schließlich in dem Menü angelangt sind, wo Sie dann die Fahrkarte wirklich bestellen können. Ein ubiquitäres System, das sich auf den Menschen einstellt, könnte zum Beispiel Folgendes tun. Dieser Fahrkartenautomat könnte in dem Moment, in dem Sie vor ihn treten, könnte Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon aufnehmen, das Sie in der Tasche haben. Ihr Mobiltelefon enthält einen Terminkalender. Der Fahrkartenautomat könnte aus dem Terminkalender die Information herausziehen, aha, er hat heute einen Termin in München. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Fahrkarte nach München haben möchte, ist relativ groß. Also bieten wir ihm doch mal als Option eine Fahrkarte nach München an. Ablehnen kann er immer noch. Das wäre ein ubiquitäres System, das sich angepasst hat in dem Fall. Sie sehen vielleicht den Vorteil, wie aber auch die Gefahren, die dahinter stecken an der Stelle. Der Vorteil ist sicher ein erhöhter Komfortgewinn. Die Gefahr dahinter ist erhöhter Informationsaustausch. Das heißt, Sie müssen was von sich preisgeben. Dort zu gewährleisten, dass sensitive Informationen nicht in falsche Hände geraten, ist eine kitzliche Angelegenheit und ein wesentliches Forschungsthema, ein aktuelles Forschungsthema im Bereich ubiquitäre Systeme. Wie kann ich also solche Komfortfunktionen erlauben, ohne dass jetzt irgendwo Informationen, die niemand anders als mir was angehen, unautorisiert weitergegeben werden. Anderes Beispiel für ein ubiquitäres System, das sich sozusagen auf einen Benutzer einstellt, wäre eine automatische Kaffeemaschine, die zum Beispiel Ihren Wochenrhythmus erkennt. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben einen festen Terminplan, Sie kommen immer montags, dienstags, donnerstags und freitags um 16 Uhr von der Uni heim, sagen wir mal einfach. Aber nicht im Mittwoch, weil da geht es nur ein Fitnesscenter, da kommen Sie erst um 19 Uhr nach Hause und darauf stellt sich die Kaffeemaschine ein, die nach einer gewissen Zeit lernt die diesen Zyklus automatisch und verändert entsprechend automatisch die Zeiten, wann sie automatisch Kaffee kocht. Das wäre auch Kontextwissen. Oder ein System, da haben auch schon, da gibt es auch viele Forschungsarbeiten drüber, das versucht zu schätzen, wenn eine Person in einem bestimmten Raum ist, in welchen Raum sie als nächstes gehen wird. So ein Bewegungsmuster erstellen und dann entsprechend auch Lichtsteuerung etc. mal automatisch vorausschauend durchführen zu können. Auch das wären ubiquitäre Systeme. Das heißt sozusagen, sich auf den Menschen anzupassen, versuchen sein Verhalten vorherzusagen, entsprechend möglichst optimal auf das Verhalten zu reagieren. Das ist das, was ubiquitäre Systeme kennzeichnet. Gut, natürlich daraus ergeben sich neue Geräte, also gerade im Zeitalter der Handhelds, seit wir eben jede Menge mobilen Geräten umgeben sind, ist das eigentlich richtig. Interessanterweise, diese Idee des Ubiquitous Computing, die wurde erstmals von Mark Weiser geäußert, Anfang der 90er Jahre, zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich noch gar nicht so absehbar war. Also da war die Hardware noch relativ groß und globig. Insofern ein recht visionärer Gedanke. Aber das findet man oft im Bereich der Informatik und Computerwissenschaften, dass es vielfach Ideen gab, die einfach viel zu früh für ihre Zeit waren. Das erste fensterbasierte Rechnersystem, das wurde auch sehr, sehr früh Ende der 70er Jahre entwickelt. Das Problem, das hat nie richtig funktioniert, weil die Hardware nicht leistungsfähig zu der Zeitpunkt genug war, um sowas zu ermöglichen. Ich meine, heute ist das kein Problem mehr. Also es gibt oftmals einfach Ideen, die ihrer Zeit voraus sind, aber irgendwann im Laufe der Zeit werden sie sich durchsetzen. Gut, ich habe ja noch ein paar Beispiele für ubiquitäre Systeme. Ich glaube, das war vor 2 Jahren bei der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft in Wattenscheid, wenn wir ganz sicher können, auch vor 3 Jahren gewesen sein. Da gab es ein Projekt, die intelligente Weste. Das heißt, da hat das Fraunhofer Institut in Dortmund, der Software- und Systemtechnik, die haben so eine Weste entwickelt, die Journalisten dort vor Ort tragen konnten. Und in diese Weste waren eben Rechner, Funkkommunikation etc. integriert. Und solange die Journalisten im Stadion waren, haben sie im Prinzip immer die aktuellsten Ergebnisse auf diese Weste gespielt bekommen. Das heißt, aktuelle Startaufstellungen, Zeitpläne, Ergebnisse, alle möglichen Meldungen, die wurden eben automatisch per Drahtlos, per Funk auf diese Weste übertragen und die konnten die dann mit ihrem PDA einfach abrufen. Wenn sie das Stadion verließen, war klar, okay, dann ist die Funkverbindung weg. Sobald sie aber wieder zurückkamen, haben die automatischen Update, wurden automatisch Update durchgeführt. Und so dass im Prinzip, sobald sie zurück waren, sie wieder auf dem neuesten Stand waren. Das war ein Forschungsprojekt zum Thema Informationslogistik, das auch im Land Nordrhein-Westfalen gefördert worden ist. Also das ist mal ein Beispiel, eine schlaue Weste für ein verstecktes System, wo eben Rechner versteckt ihre Arbeit tun. Ja? Ja gut, wenn Sie alles in Handheld kriegen, man kann es auch direkt auf den Handheld spielen, könnte es auch direkt auf den Handheld spielen. Man kann aber mit die Weste enthält natürlich dann noch so Dinge wie die entsprechenden Antennen, Energiegewinnung. Das muss ja rund um die Uhr laufen. Da kann man sogar so weit denken oder Gedanken und Bestrebungen in der Richtung sind auch aktiv Energierückgewinnung, Energy Harvesting zu betreiben. Das heißt aus Körperwärme zum Beispiel Energie zu gewinnen. Aus Bewegung Energie zu gewinnen. Das gibt mehrere Effekte. Auch man kann im Prinzip auch die Bewegungsmuster des Menschen letztendlich irgendwo einbauen, so Richtung Datenhandschuhe etc. Das war ein erstes Forschungsprojekt in der Richtung. Aber Sie haben völlig recht, also nur um Daten zu übertragen, hätte man es auch einfach mit dem Handheld machen können. Ja. Es gibt ein anderes Beispiel, das finde ich sehr lustig. Der Media Cup vom Teco in Karlsruhe. Der Media Cup ist im Prinzip einfach ein Becher, ein Kaffeebecher. Und da unten ist so ein kleiner Gummiüberzieher an dem Kaffeebecher unten dran. Und da ist, man sieht es relativ schlecht hier auf dem Bild, auf dem Computer, das wir sehen, da innen drin, ist eine Elektronik. Ich habe noch ein bisschen größeres Bild hier, da sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Also der eigentliche Kaffeebecher und die Elektronik da unten drunter. Und in der Elektronik hat es verschiedene Sensoren. Da hat es zum Beispiel hier Beschleunigungssensoren in 3 Achsen. Da hat es Temperatursensoren drin. Da ist ein kleiner Akku drin, der aufgeladen werden kann. Das geht kabellos über Induktion. Das heißt, man muss die Tasse in der Nähe von so einer Ladestation stellen. Dann muss die 15 Minuten darstellen. Und dann kann sie wieder 10 Minuten arbeiten. Dann ist ein kleiner Mikrocontroller drin, der eben das Ganze steuert. Und man kann eben Temperatur und Bewegungszustand der Tasse, die Tasse kann selber ihre Temperatur und ihren Bewegungszustand erkennen und die Tasse sendet es in den Raum. Und damit kann man natürlich so ein paar Dinge tun. Im einfachsten Fall kann man natürlich zum Beispiel erkennen, okay, wenn die Temperatur der Tasse sinkt, dann ist entweder der Kaffee kalt oder der Kaffee ist leer. Das heißt, man kann zum Beispiel mal anfangen, einen neuen Kaffee zu brauen. Oder aber auch, wenn mehrere Tassen leer werden, dann kann man im Prinzip an der Anzahl der Tassen im Raum koordinieren. Man kann zum Beispiel auch so eine Information oder so eine Überlegung machen wie, naja gut, wenn jetzt mehrere solcher Tassen zusammen in einem Raum sind und die sind alle gut gefüllt und heiß, dann ist es ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass in einem Raum eine Besprechung stattfindet. Also machen wir außen am Raum mal so ein Schild an, Achtung, Besprechung, bitte nicht stören. Das kann man zum Beispiel auch mit so einer Tasse machen. Also wurden einige interessante Experimente gemacht, wie man eben Informationen aus dem Zustand dieser Tasse. Oder zum Beispiel auch ein anderer Punkt, wenn man jetzt sehr synchronisiert feststellt, okay, über die Beschleunigungssensoren, aha, alle haben jetzt ihre Tasse aufgehoben oder irgendwo anders hingestellt, okay, die Besprechung ist sehr wahrscheinlich zu Ende, wir schalten das Ganze mal ab. Das kann man dann weitergehen, wenn man jetzt zum Beispiel noch mehr Informationen hätte und über vielleicht einen Tag an der Person der Tasse noch einen Nutzer zuordnen kann, dann kann man zum Beispiel registrieren, okay, das ist nicht nur Besprechung, sondern können auch für alle Nutzer, die in Besprechung teilnehmen, könnte man zum Beispiel die Telefonverbindung in den Besprechungsraum umleiten, an denen ihren Türschildern eben einen Hinweis hinmachen, okay, bin gerade nicht da, bin im Besprechungsraum so und so oder bitte nicht stören. Das heißt, man kann hier eine ganze Menge von Informationen ableiten und anderen Leuten eben oder die sinnvoll und intelligent nutzen. Das ist im Prinzip die Idee des Ubiquitous Computing. Gut. Ja, schauen wir uns mal an, wie sind denn eingebettete Systeme aufgebaut. In der Regel, ein eingebettetes System besteht eigentlich immer aus zwei Teilen oder eigentlich sogar aus drei Teilen. Als System selber besteht es natürlich aus der Hardware, das heißt die Elektronik, die zugeschnitten ist. Da habe ich zum Beispiel hier ein Beispiel für die Heimautomation, Home Automation. Hier sind Prototypen von der TU Braunschweig, mit der jetzt eben hier der Kühlschrank automatisiert werden konnte. Da ist entsprechend auch eine GSM-Karte dabei, also zum Beispiel diese Idee, okay, der Kühlschrank bestellt automatisch Dinge nach, die jetzt irgendwo ausgegangen sind oder erkennt irgendwo verderbliche Dinge. Oder wenn man noch ein Stück weiter denkt, wenn es die Lebensmittel selber noch mit Tags ausgestattet sind, was heute kein Problem mehr ist, solche kleinen transponderbasierten Tags, die kosten die Medikamente fast schon drucken auf Papier, mit denen ich dann automatisch Lebensmittel identifizieren kann, dann kann ich zum Beispiel feststellen, okay, Dinge, die im Kühlschrank zusammengehören und Dinge, die im Kühlschrank nicht zusammengehören. Also ich könnte zum Beispiel vermeiden, dass aus Versehen irgendwo eine Flasche mit einem Reinigungsmittel neben eine Getränkeflasche im Kühlschrank gestellt wird, weil die beiden würden, der Kühlschrank könnte das erkennen, aha, da steht eine Getränkeflasche und da steht eine Reinigungsflasche direkt daneben. Das ist nicht so gut, das ist vermutlich sogar aus Versehen geschehen und man könnte damit vielleicht Schlimmeres verhindern. Gut, wie gesagt, wir haben also unser eingebettetes System, das besteht aus der Hardware, der Elektronik, das besteht aus der Software, die auf diese Hardware zugeschnitten sein muss und auf die Anwendung und dann natürlich die Umgebung, sozusagen das technische Umfeld, mit dem das eingebettete System interagiert und mit dem das eingebettete System eben arbeiten soll. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, eingebettete Systeme sind dementsprechend maßgeschneiderte Computer, sozusagen für spezielle Aufgaben. Und die haben ganz andere Anforderungen als so ganz normale PCs. Wenn wir es mal vergleichen, ein PC, größenordnungsmäßig, was kostet ein PC? Hier sind Dollar angegeben, irgendwo zwischen 100 und 1000 Dollar, ist ein immer noch relativ realistischer Preis, was ich für einen PC ausgeben muss. Bei einem eingebetteten System liegt der Preis für das System sicher deutlich unter 100 Dollar. Das kann sogar je nach Anwendungsbereich im Bereich von einigen wenigen Dollar oder Euro sein, was so ein eingebettetes System kosten darf. Also beispielsweise in irgendwelchen Massenprodukten. Wenn ich Intelligenz in Massenprodukte unterbringen will, dann muss die billig sein. Die Leistungsaufnahme, auch klar, so ein PC braucht 40 Watt und darüber, üblicherweise als Leistungsaufnahme. Bei eingebetteten Systemen muss ich mit meiner Leistungsaufnahme knausern, aus mehreren Gründen. Entweder es sind mobile Systeme, bei mobilen Systemen habe ich irgendwo eine Batterielebensdauer oder eine Akkulebensdauer, die ich maximieren möchte. Deswegen möchte ich möglichst wenig Leistung aufnehmen. Ein anderer Punkt ist die Wärmeabgabe. Ich muss auch die Wärme wegbekommen. Und je nach Anwendung kann es durchaus sein, dass eingebettete Systeme, die in einem technischen Umfeld arbeiten, eben besonders wasserdicht oder noch schlimmer gasdicht oder noch schlimmer explosionsgeschützt verkapselt sind. Solche Verpackungen, je größer, je dichter die in der Verpackung werden, im System drin ist, desto schwerer wird es, die Wärme rauszubringen. Und dann darf das System selber nicht viel Wärme erzeugen, ansonsten tötet sich selber durch die Hitze. Also so ein aktueller Prozessor, so ein Core i5 oder sowas, wenn Sie mal die Wärmedichte, die Energiedichte berechnen, die der hat, dann ist die Energiedichte mit so einem Prozessor höher als die einer Herdplatte. Also pro Quadratzentimeter Energieleistung ist höher als die bei der Herdplatte. Und sowas können Sie nicht in gekapseltes Gehäuse reinbringen. Manchmal sind auch die Lüfter störend. Ich meine, ein Mobiltelefon mit dem Lüfter drin. Ich weiß nicht. Oder auch, bei Fernsehern hat man das ja zum Beispiel. Also Plasmafernseher haben häufig Lüfter und die sind manchmal unangenehm laut. LCD-Fernseher haben in der Regel weniger das Problem, weil sie weniger Energie aufnehmen. Dementsprechend können Sie den Lüfter weglassen und Sie haben diese Lärmbelästigung nicht dabei. Auch von der Geschwindigkeit, Taktfrequenz, na gut. Heutige Rechner liegen üblicherweise im Bereich deutlich über 2 GHz, also 3,8, 3,9 GHz, 4 GHz, so eine Standard-Taktfrequenzrate. Eingebettete Systeme sind, wie gesagt, auf den Preis optimiert und dort habe ich Taktfrequenzen von 100 MHz, so in der Größenordnung maximal. Es gibt auch eingebettete Systeme, die nur mit 1 oder 10 MHz getaktet sind. Ich meine, für eine Kaffeemaschinensteuerung brauche ich nicht mehr als 1 oder 10 MHz. Das geht aber, ich kann im Prinzip damit arbeiten, weil eben in eingebetteten Systemen der Rechner genau auf eine Aufgabe letztendlich optimiert wird. Und das ist auch Ziel des Entwurfs. Und es ist auch so anders als so ein Desktop-Rechner oder ein Notebook, der für alle möglichen Aufgaben immer wieder für eine andere Aufgabe eingesetzt wird. Habe ich bei eingebetteten Systemen den Fall, dass der Rechner drin sein komplettes Lebenszyklus, seine komplette Lebenszeit immer nur eine einzige Aufgabe durchführt, nie was anderes. Das heißt, ich kann ihn ganz speziell auf diese eine Aufgabe optimieren. Es muss eben keine Allzweckwaffe sein. Na gut, und die Probleme, die ich anfangs schon andeutete, ist natürlich das klassische in der Industrie, das Time to Market. Das heißt also die Zeit von der Idee eines Produkts, bis ich auf den Markt komme, die soll so kurz wie möglich sein. Andernfalls ist die Konkurrenz vielleicht schneller. Das heißt, das, was zum Beispiel, eben, wie ich vorhin erwähnte, zum Hardware-Software-Co-Design führt, dass ich eben nicht erst die Hardware entwickle und danach die Software, sondern versuche, das Ganze möglichst parallel durchzuführen und sogar zum späteren Zeitpunkt erst entscheide, was mache ich in Hardware, was mache ich in Software. Das erhöht auch die Wiederverwendbarkeit. Also so Komponenten, die ich auf höherer Ebene beschrieben habe, die kann ich viel leichter in spätere Entwicklungen mit aktuellen Technologien wieder einsetzen, als irgendwas, was ich direkt auf der untersten Ebene entwickelt habe. Ich meine, das ist genau das Gleiche, das kennen Sie aus der Softwareentwicklung heraus. Sollten Sie auf die wahnsinnige Idee verfallen, mal ein Programm, wirklich ein größeres Programm in Assembler zu schreiben, dann ist die Wiederverwendbarkeit dieses Programms sehr, sehr begrenzt, weil spätestens nach einem Vierteljahr Sie selber nicht mehr wissen, was das Programm eigentlich wie, wo tut. Deswegen wurden ja höhere Programmiersprachen eingeführt. Das heißt, auf je höherer Ebene ich irgendwas beschreibe, desto einfacher ist es für mich auch möglich, es später wieder zu verwenden und auf aktuelle Technologien anzubringen. Auch wieder das Beispiel mit dem Assembler. Wenn Sie das Ganze zum Beispiel jetzt in einem Assembler für einen 80.000 Prozessor geschrieben hätten und dann wollen Sie das Ganze jetzt auf einen Intel-Prozessor bringen, weil dort der leistungsfähige, bessere Prozessor da ist, dann können Sie alles wegwerfen, weil die Assembler nicht kompatibel sind. Wenn Sie da Hochsprache geschrieben haben, übersetzen Sie es einfach neu. Genauso hier, wenn Sie ein Modul sozusagen auf hoher Ebene spezifiziert haben, Sie wollen eine neue Hardware-Technologie einsetzen, dann verwenden Sie sozusagen ein neues Entwicklungswerkzeug, aber Ihre Beschreibungssprache, die Sie benutzt haben, bleibt die gleiche. Und es wird sich automatisch auf die neue Hardware-Technologie angepasst. Das heißt, das ist also ein wesentliches Kriterium. Gut, Sicherheit und Qualität ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt. Eingebettete Systeme steuern eben irgendwo ein technisches Umfeld und damit sind immer Gefahren verbunden. Selbst bei einem einfachen Beispiel der Kaffeemaschine. Bei der Kaffeemaschine wird Wasser erhitzt. Da haben wir einen Druckbehälter und da gibt es einen Temperatursensor. Und der Temperatursensor, der sorgt dafür, dass das Wasser eben nicht zu heiß wird. Wenn der aber ausfallen würde zum Beispiel und der immer weiter heizen würde, dann könnte es irgendwann einfach passieren, dass der Druck im Druckbehälter so hoch wird und das Ding einfach Ihnen um die Ohren fliegt. Ich meine, aus diesem Grund sind zum Beispiel auch, wenn Sie Heizplatten angucken, zum Beispiel Heizplatten in Kaffeemaschinen sind in der Regel immer zwei Elemente drin. Es ist ein Temperatursensor drin, der die aktuelle Temperatur misst und dem Steuerrechner beibringt. Und dann ist im Prinzip noch so eine Art Notfalltemperaturschalter drin, der ab einer gewissen Temperatur einfach durchbrennt und die Spannungsversorgung unterbricht. Sozusagen für den Fall, dass der Temperatursensor ausfällt oder der Rechner ausfällt und das Ding immer weiter heizt, bevor es ins Brennen gerät, brennt dann diese zweite Sicherungsmaßnahme durch und unterbricht die Stromzufuhr. Also sehen Sie hier zum Beispiel das Prinzip auch wieder Heterogenität und Diversität. Das heißt, dass Sie benutzen verschiedene Techniken, die sich gegenseitig überwachen. Ich meine, das ist nur ein einfaches Beispiel. Es ist, denke ich, sehr relativ offensichtlich, dass der Rechner, der das ABS im Auto steuert, nicht unbedingt abstürzen sollte. Und wenn er dann abstürzt, dann sollte er in den Zustand abstürzen, dass die Bremse immer noch funktioniert. Zwar ohne ABS, aber immerhin noch funktioniert. Das heißt Bremse. Und niemals in den Zustand, dass er so abstürzt, dass die Bremse nicht mehr bedienbar ist. Lenkunterstützung wird heute auch elektronisch gemacht. Viele Dinge im Fahrzeug sind einfach sicherheitskritisch. Selbst so Dinge, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht meint. Bei Lenkung, Bremsen ist es offensichtlich, dass das gefährdet ist, wenn da was ausfällt. Aber selbst so Dinge wie, die Felle sind schon aufgetreten, durch ein Elektronikversagen bleibt Ihr Auto einfach stehen. Alles fällt aus. Dann stellen Sie sich folgendes Szenario vor, Sie sind um Mitternacht auf der Autobahn unterwegs und plötzlich haben Sie einen Elektronikausfall derart, dass Ihr Auto stehen bleibt, die Beleuchtung ausfällt und dann stehen Sie auf der linken Spur unbeleuchtet. Was da passieren kann und was mit sehr großer Wahrscheinlichkeit passiert ist, sind, dass die Türen vielleicht zufälligerweise verriegelt, Zentralverriegelung, die Türen kriegen Sie also auch nicht mehr auf. Dann sind Sie am Auto gefangen, zur linken Spur in Dunkelheit. Dann wollen Sie warten, wann der nächste in Sie reinrast. Das heißt, Sicherheit und Qualität spielen bei eingebetteten Systemen ein sehr, sehr hohes Maß oder spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ich meine, ich glaube, das Thema Kernkraftwerke muss ich jetzt nicht weiter vertiefen. Oder Flugzeuge. Na ja, gut, und die Komplexität und Heterogenität von solchen Systemen steigt auch immer weiter an. Während eben vielfach frühere eingebettete Systeme eben nur einen Prozessor oder maximal zwei Prozessoren oder sowas haben, gibt es heute Systeme mit 10, 20, so ein Auto hat 30 Prozessoren, die zusammenarbeiten müssen. Wenn Sie heute mit dem Auto in die Werkstatt kommen und Sie haben irgendeinen Fehler, dann ist die erste Standardmaßnahme, mal ein Software-Update zu machen. Weil so etwa 20% aller Fehler kann man auch über die Software wegbügeln, sogar Hardware-Fehler. Aber so ein Software-Update dauert erfahrungsgemäß auch mehrere Stunden auf ein heutiges modernes Fahrzeug. Das heißt, wenn Sie es morgens in die Werkstatt bringen, können Sie es vor abends nicht wieder abholen. Einfach weil das so komplex ist. Sie haben 30 Rechner, verschiedene Rechner drauf, mit Software verschiedener Versionsstände, die muss abgeglichen werden, das muss zusammenpassen, die arbeiten zusammen. Das heißt, Sie können nicht eine alte Version mit einer neuen Version mixen. Wenn Sie da eine neue Version auf einem Rechner, auf ein Steuergerät bringen, dann müssen Sie auch in 30 anderen Steuergeräten unter Umständen ein Update der Versionen machen, weil nämlich die alten Versionen der Software nicht mit einer neuen Version vom anderen zusammenhängt. Es ist ein hochkomplexer Vorgang und nur sehr, sehr schwer zu beherrschen. Gut, Frage, wie entsteht das alles? Natürlich durch Mikroelektronik und Software und das ist genau das, was uns in der Vorlesung hier interessiert. Deswegen möchte ich eigentlich auch noch so ein kleines bisschen so einen historischen Abriss einfach mal reinbringen, um Ihnen zu zeigen, so wie ist das Ganze eigentlich entstanden. Na gut, ich meine, erste Rechner gab es schon mechanische, in sehr frühen Zeiten. Allerdings Mechanik hatte immer das Problem der Reibung, des Spiels, der Unpräzision, der niedrigen Geschwindigkeit. Das führt natürlich zu gewissen Problemen. Ja, da hinten ist eine Frage. Mikro lauter, ich kann es versuchen, das Mikro näher an meinen Mund zu bringen. Ne? Ich kann es auch versuchen, noch ein bisschen lauter zu stellen hier. Schauen wir mal. Ich bin mal vorsichtig. Besser? Schauen wir mal. Hoffen wir, dass es nicht. Ich kann versuchen, das irgendwann. Versuchen wir es einfach mal. Geht es auch so immer noch oder ist es? Ich kann versuchen, irgendwie noch näher an meinen Mund zu kommen. Also Geschichte. Ist es so? Versuchen wir es einfach mal. Gut, wie gesagt, es gab schon Rechnereien auf mechanischer Basis, allerdings, naja gut, da brauchen wir glaube ich nicht groß drüber reden. Elektronische Rechner waren auch die ersten Varianten dann mit Elektronenröhren aufgebaut, allerdings Elektronenröhren haben natürlich das Problem, sie haben erstmal eine Heizung, das macht es schon mal potenziell unzuverlässig, und erzeugen jede Menge Wärme, sie verbrauchen jede Menge Energie. Was wirklich kompliziert ist, kann man damit auch nicht aufbauen. Zumindest was komplizierter als ein einfacher Verstärker ist. Der erste Rechner, der rein mit Röhren aufgebaut hat, gab es einige, ein paar wenige. Die haben aber so eine Mean Time Between Failure, also eine Zeit zwischen zwei Ausfällen, die war in wenigen Stunden zu bemessen, wo dann wieder eine Röhre irgendwo getauscht werden musste. Insofern war eigentlich der wirklich erste Schritt in der Richtung die Erfindung des Transistors 1948 von Shockley, Baden und Brattain. Und ich habe hier mal so ein Foto von dem ersten Transistor. Ich meine, ja gut, es sieht alles noch relativ provisorisch aus, aber es war der erste funktionierende Transistor. Es wäre eigentlich interessant, ob man hier an der Beleuchtung hier die Beleuchtung hier ausschalten kann. Direkt an der Tafel. Ich mal schlau machen das nächste Mal, ob man das irgendwo hier, diese Beleuchtung hier an der Tafel, hätte man einen besseren Kontrast drin. Mache ich mal das nächste Mal schlau, ob man das hier irgendwo hinkriegt. Geht garantiert in diesem, da dieser Schrank, der hat so viele Hörsaalbeleuchtung, Podiumsbeleuchtung vielleicht. Gut, ich hoffe, das Video geht noch jetzt. Okay, die erste integrierte Schaltung, knapp 10 Jahre später, wo jetzt mal mehrere Komponenten, damals noch auf Germaniumbasis, integriert worden sind. Es war hier relativ einfach. Ein Transistor, ein Widerstand, eine Kapazität, ein kleiner Tiefpass hier, hier zusammengeschaltet. Die erste integrierte Schaltung 1958. Gut, die erste kompakte Logikfunktion, Anfang der 70er Jahre, DTL-Logik, Dioden-Transistor-Logik, einfach ein Zusammenbau aus einem Transistor und mehreren Dioden. Und das hier ist ein NAND-Gatter, also ein Nicht-Und-Gatter. Können Sie es kurz mal angucken, spaßeshalber, warum nicht? Also ein Und-Gatter, denken wir, wissen Sie alle, wie es funktioniert, kann man durch eine Wahrheitstabelle angeben, kann man im Prinzip, wird uns in der Vorlesung auch noch ein paar Mal begegnen. Also ein Und-Gatter sieht im Prinzip so aus, Sie haben zwei Eingänge, können 4 Kombinationen annehmen und Sie haben einen Ausgang. Und nur wenn beide Eingänge wahr sind, dann ist auch der Ausgang wahr. Ansonsten ist der Ausgang falsch, also es wäre ein Und-Gatter. Und ein NAND-Gatter ist ein Not-And, also ein Nicht-Und-Gatter. Das heißt im Prinzip, das NAND-Gatter funktioniert genau andersrum. Das heißt, alles invertiert. Das heißt, bei einem NAND-Gatter sieht der Ausgang so aus. Das heißt dann, wenn beide Eingänge 1 sind, streichen wir das mal wieder weg, dann wenn beide Eingänge 1 sind, ist der Ausgang 0. Ansonsten ist der Ausgang immer 1. Und das können Sie mit dieser Schaltung hier relativ einfach erreichen. Nur dann, wenn diese beiden Eingänge 1 sind, das heißt hier auf hohem Potenzial liegen, dann haben Sie hier ein hohes Potenzial. Dann fließt im Prinzip hier drüber ein Strom. Der Transistor öffnet und zieht damit diesen Ausgang hier auf ein niedriges Potenzial und Sie kriegen hier eine 0. Nur dann, wenn diese beiden Eingänge 1 sind, dann sperren nämlich die beiden Dioden. Und ich habe über diese Diode, die leitet hier einen Basis-Emitter-Strom an dem Transistor, der den Transistor leitet. Damit kriege ich hier einen entsprechenden Strom, einen großen Strom durch den Transistor. Der Widerstand des Transistors wird sehr klein und das wird auf Groundpotenzial gezogen. Das heißt, ich habe etwa eine 0. Sobald ich an einen von den beiden oder auch an beiden Eingängen hier eine 0 anlege, also ein niedriges Potenzial, dann passiert Folgendes. Die entsprechende Diode leitet und zieht diesen Punkt auf niedriges Potenzial. Damit sperrt diese Diode, hier kann kein Strom mehr fließen. Das heißt, der Transistor sperrt, es fließt hier kein Strom mehr und damit liegt dieser Punkt automatisch auf hohem Potenzial und Sie kriegen hier eine 1. Das heißt, eine sehr, sehr simple Dioden-Transistor-Logik, mit der Sie im Prinzip die Entkopplung über zwei Dioden machen. Die Dioden am Anfang brauchen Sie natürlich, weil natürlich Sie nicht wollen, dass hier sozusagen eine Rückwirkung haben, wenn Sie hier eine 1 anlegen, dass sozusagen diese 1 dann auch hier wirksam wird. Das müssen Sie verhindern. Das heißt, Sie können nicht einfach hier sozusagen zwei Eingänge machen, direkt verbinden. Die Dioden brauchen Sie. Über die Dioden wird eben verhindert, dass hier ein Strom von dem Eingang zum anderen Eingang fließen kann. Gut, Dioden-Transistor-Logik ist relativ kompakt. Sie ist aber nicht die schnellste. Der nächste bessere Schritt war die TTL, die Transistor-Transistor-Logik, die deutlich schneller und robuster ist, auch leistungsfähiger. Hier mal das gleiche Gatter jetzt in Transistor-Transistor-Logik. Die Funktionsweise können wir uns auch spaßhalber kurz angucken. Da wird am Eingang ein sogenannter Multi-Emitter-Transistor benutzt, ein Transistor, der mehrere Emitter besitzt. Und auch hier haben wir das Spielchen, sobald, solange diese beiden Eingänge auf hohem Potenzial liegen, kann hier kein Strom fließen. Das heißt, wenn die auf hohem Potenzial, dann haben wir hier ein hohes Potenzial, das hohe Potenzial kommt auch hier hin. Das heißt, der Transistor leitet, es fließt entsprechend ein Strom hier durch diesen Transistor und diesen Ausgang nennt man den Totempol, Gegentakt Endstufe, dieser Strom sorgt dafür, dass der untere Transistor entsprechend leitet, der obere Transistor sperrt und ich hier am Ausgang 0 bekomme. Sobald ich an einen von diesen Emittern eine 0 lege, die also sozusagen auf Ground-Potenzial bringe, bekomme ich auch hier eine 0, niedriges Potenzial, das heißt, dieser Transistor sperrt. Und wenn dieser Transistor sperrt, bedeutet es jetzt andersrum, dass nun der obere Transistor leitet und der untere Transistor sperrt und damit der Ausgang auf 1 gebracht wird. Der Vorteil von dieser Gegentaktentschaltung zur vorherigen Schaltung ist einfach der, im Prinzip habe ich hier im Fall, dass der Transistor sperrt, ich eine logische 1 habe, fließt mein Strom über den Widerstand. Im Fall einer logischen 0 fließt mein Strom über den Transistor. Das heißt, ich habe für 1 und 0 unterschiedliche Ströme. Der eine wird durch den Widerstand gegeben, der andere durch den Transistor. Bei der Schaltung gehen beide Ströme über den Transistor letztendlich. Das heißt, ich kann sozusagen dafür sorgen, dass der Strom für 1 und für 0 der gleiche ist. Das heißt, diese Schaltung ist in der Lage, für die logische 1 wie für die logische 0 die gleiche Leistung zu verbringen, was die andere Schaltung nicht unbedingt ist. Es gibt noch ein paar weitere Vorteile, aber das ist dann, geht dann tiefer als das, was wir in der Vorlesung hier machen. Gut, ja. 1969 wird eine Firma namens Intel gegründet, damals eine relativ unscheinbare Garagenfirma, die sich auf den Bau von Speicher spezialisiert hat und eigentlich erst später zu den Prozessoren kommt, die aber natürlich, wie wir alle wissen, zum führenden Unternehmen der Halbleiterindustrie aufgestiegen ist. Hier war so ein frühes Mitarbeiterfoto von Intel. Späterer Mitarbeiter von Intel, ursprünglich Mitarbeiter von der Firma Fairchild, ein Herr namens Gordon Moore, der hat eben 1965 ein Gesetz aufgestellt. Der hat mal beobachtet, wie sich die Anzahl der Transistoren erweitert haben. Ist mal angefangen von 1959, sozusagen wo die erste integrierte Schaltung gebaut worden ist. Hat er sich das mal angeguckt bis 1965 und hat mal die Punkte so auf einer Linie aufgetragen. Und hat festgestellt, na gut, wenn ich hier das Ganze als Zweierpotenz aufschreibe, dann gibt es mal nahezu eine Gerade. Und er hat es mal postuliert, dass es einfach so weiter ginge. Und etwas präziser gesagt war seine Behauptung, dass sich die Anzahl der Transistoren von integrierten Schaltungen alle 18 Monate verdoppeln. Und das ist das, was wir als Moore'sche Gesetz oder Moore's Law kennen. Und er hat vorausgesagt, dass der Trend bis 1975 schätzungsweise anhalten wird. Ich habe nachher eine Grafik, die zeigt, dass das Moore's Law immer noch gilt. Das heißt, dieses Gesetz gilt im Prinzip immer noch. Gut, wie gesagt, am Anfang hat sich Intel im Wesentlichen auf Speicher festgelegt, waren entsprechend auch Kundenentwickler und eine Firma namens Bosicom hat die Firma Intel beauftragt, eine Hardware für einen Tischrechner zu entwickeln. Und das haben sie auch getan und haben dann Chipsets von 4 Chips dafür entwickelt, für diesen Tischrechner. Und zwar haben sie eben als erste hierfür nicht eine spezielle Logik entwickelt für einen Tischrechner, sondern versucht ein universelles Gerät zu entwickeln, eine universelle Struktur, die sich im Prinzip an der Struktur von Rechnern, die man ja auch schon kannte, aber nur als Großrechner orientiert hat. Und das, was rausgekommen ist, im Prinzip der erste Mikroprozessor. Und das ist wirklich im Prinzip hier diese Anzeige aus dem Jahr 1971, die erste Mikroprozessor-Anzeige, mit dem Announcing a New Era of Integrated Electronics. Das ist wirklich mal eine Werbeanzeige, bei der Titel wirklich stimmt. Also eine New Era of Integrated Electronics könnte nicht zutreffender sein. Das war im Prinzip der erste Mikroprozessor, und zwar der 4004 mit noch entsprechend ein paar Peripheriegeräten. Wie gesagt, Historie ist, dass das eigentlich Bestandteil der Lösung für den Tischrechner für die Firma Bosicom war Und die Firma Basicom hat es versucht auch selber noch zu entwickeln. Die hat eine alternativ eine Eigenentwicklung gemacht, fest verdrahtet. Und die Lösung hatte 12 Bausteine benötigt mit jeweils 2000 Transistoren und etwa 40 Anschlüssen. Das heißt also, die Lösung von Intel war da deutlich effizienter und wurde auch als Intel 4004 Serie mit 4001, 4002, 4003 und 4004 entsprechend 1971 vermarktet. Das Ganze war eine 4-Bit-Lösung, das heißt, dieser Prozessor, der Name auch 4004, hat eine Busbreite von 4-Bit besessen. Parallel gab es einen zweiten Auftrag von der Firma Datapoint. Wie gesagt, Intel hat zu der Zeit sehr viel Auftragsentwicklung betrieben. Dort sollte der Baustein für die Entwicklung eines Terminals entwickelt werden. Die haben da die gleiche Idee verfolgt, das heißt auch hier eben ein universelles Konzept, rechnerbasiertes Konzept zu machen. Die haben auch hier das geschafft, das hinzukriegen. Das Problem war nur, man konnte nicht einsetzen, was einfach zu langsam war, etwa um Faktor 10 zu langsam, um ein Terminal anzusteuern. Allerdings hat Intel dann das Teil 1972 unter Bezeichnung 8008 als universelle 8-Bit-CPU vertrieben und das war eigentlich der wirkliche Ahnvater sozusagen unserer heutigen Prozessoren. Kenndaten, etwa 3000 Transistoren, damals noch PMOS-Technologie, das heißt, wir brauchen zwei Versorgungsspannungen, 8-Bit-Datenbus, 14-Bit-Adressbus, das heißt maximal 16 Kilobyte Speicher, 6 8-Bit-Register, 45 Befehle, 30 Mikrosekunden pro Instruktion, 18 Anschlüsse. Gut, ja. Ich würde sagen, machen wir an der Stelle mal eine Pause, 15 Minuten Pause und wir sehen uns 45 hier wieder.